Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Georg Maskolo war Chefredakteur beim Spiegel. Er leitet heute den Rechercheverbund aus WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung. Er steht damit für das, was man investigativen Journalismus nennt. Und er ist uns zugeschaltet aus unserem Tübinger SWR-Studio. Guten Tag erstmal und herzlich willkommen.
Hallo und vielen Dank für die Einladung.
Wir zeichnen Dienstagnachmittag auf und senden Donnerstagvormittag. Wird innerhalb dieser knapp zwei Tage skandaltechnisch irgendwas in Deutschland passieren? Was denken Sie?
Also nicht, dass es mir bewusst wäre und nicht, dass jedenfalls vorgesehen wäre, dass wir daran bedeutenden Anteil hätten.
Woran arbeiten Sie aktuell? Wo ist Ihr momentaner Schwerpunkt?
Wir haben ja in einer großen internationalen Kooperation das Projekt der Panama Papers gemacht, also organisierte Steuerhinterziehung und Steuerbetrug in aller Welt. Das ist, um es mal so allgemein zu sagen, ein Bereich, in dem wir weiter sehr aktiv sind. Und dann beschäftigen uns viele der Fragen, die, glaube ich, auch viele, die uns jetzt zuhören, ebenfalls beschäftigen. Der Umfang und das Ausmaß des Dieselskandals beispielsweise, ja. Die Bedrohung durch den sogenannten islamistischen Terrorismus. Das alles sind Themen, mit denen wir uns beschäftigen. Aber auch mit dem, was in diesen Tagen bekannt werden wird, nämlich das in Ungarn beginnende Strafverfahren gegen die Hintermänner der Schleusung. Manche werden sich erinnern, die 71 Toten in einem Kühllaster in Österreich. Darüber haben wir in der vergangenen Woche berichtet und planen in dieser Woche weitere entsprechende
Berichte. Und was Sie gerade aufgezählt haben, das sind viele Baustellen auf einmal. Wo tun Sie sich bei der Recherche am schwersten?
Meistens ist es einfacher zu beantworten, wo man sich eigentlich leicht tut. Wir versuchen, wenn man so will, eine Form hinzubekommen, dass wir sagen, bestimmte Dinge sind für uns von so herausgehobener Bedeutung, dass wir da dauerhaft eine Rolle spielen wollen und darauf hoffen, dass unsere Berichterstattung vielleicht in dem einen oder anderen Fall auch Veränderungen auslöst. Das gilt sicher für den Bereich der Steuerhinterziehung und des Steuerbetrugs. Wir versuchen uns um große aktuelle Affären zu kümmern. Und dann von Zeit zu Zeit da, wo es gelingt, uns auch mal neue Felder zu erobern, über Dinge zu berichten, von denen wir glauben, dass sie von großer Bedeutung für das Publikum sind. Ein solches Beispiel, das ist uns unlängst erst gelungen, ich bin darauf sehr stolz, ist eine Geschichte gewesen, wo Kollegen nach Indien gefahren sind und festgestellt haben, in welchem Umfang es eigentlich zu einer Wasserverschmutzung im Umfeld von Antibiotikafabriken kommt, die für den europäischen und amerikanischen Markt produzieren. Also Antibiotika, die dann in die Umwelt gelangen und zu Antibiotikaresistenzen führen, die bekanntlich eines der größten Probleme im Gesundheitssystem sind. Das ist eine Recherche, auf die ich sehr stolz war, weil das ein Feld war, in dem wir bis dahin kaum eine Rolle gespielt hatten. Und ich fand es ein politisch und gesellschaftlich sehr relevantes Thema und habe mich sehr darüber gefreut, dass uns auch in diesem Bereich dann mal so eine ungewöhnliche Recherche gelungen ist.
Georg Maskolo, unser Gast heute Vormittag in SWR 1. Leute, also der Mann, der den Rechercheverbund aus WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung leitet. Davor waren Sie lange beim Spiegel, zum Schluss in der Funktion des Chefredakteurs. Ihre alten Kollegen haben im aktuellen Heft darüber geschrieben, dass Sie sich durch die Justiz bei bestimmten Veröffentlichungen sehr behindert fühlen. Stichwort Cristiano Ronaldo und seine Steuertricksereien. Haben Sie ähnliche Erfahrungen gemacht bei Ihrer Recherche?
Ja, ich habe das Stück mit großem Interesse gelesen und in dieser Schärfe kennen wir das zumindest nicht. In der Geschichte ist ja ein Hinweis enthalten, der sagt, Mensch, wenn sich diese Form von Rechtsprechung durchsetzt, dann wäre möglicherweise eines Tages auch die Veröffentlichung von so etwas wie den Panama Papers nicht mehr möglich. Das teile ich in dieser Schärfe nicht. Ich glaube, die interessante Auseinandersetzung, die da vor Gericht stattfindet, ist eine, die für uns Journalisten in der Tat von besonderer Bedeutung ist. Und das ist, wenn es sich um geklautes Material handelt, um es mal so offen zu sagen, Material, das in einer Anwaltskanzlei geklaut worden ist, dürfen Journalisten dann eigentlich über den Inhalt solcher Dokumente berichten? Ich glaube, unter bestimmten Voraussetzungen sehr wohl, nämlich dann, wenn es ein überwiegendes und überragendes öffentliches Interesse am Inhalt solcher Dokumente gibt. Aber diese Frage wird man in jedem Einzelfall gut begründen müssen. Das heißt, die jetzige juristische Auseinandersetzung heißt im Grunde auch für uns Journalisten, es ist eine Erinnerung daran, dass wir natürlich nicht alles veröffentlichen können und auch nicht alles veröffentlichen dürfen, sondern dass wir vor allem dann, wenn das Material ganz offensichtlich aus einer solchen prekären Quelle stammt, dass man dann eine besonders gute Begründung dafür haben muss, was der Inhalt dieser Dokumente ist, welches Fehlverhalten man damit belegen kann, um wiederum veröffentlichen zu dürfen.
Wenn Sie die Panama Papers ansprechen, war das bislang das Projekt Ihres Verbundes mit dem größten Aufwand, weil auch international gesehen es sehr viele Partner gegeben hat, die an diesem Projekt mitgemacht haben?
Ja, es ist der in vielerlei Hinsicht größte Erfolg bis hin zum, auch wenn er technisch den amerikanischen Kollegen und der Dachorganisation, dem ICIJ galt, also dieser Organisation internationalen Organisation investigativer Journalisten, mit denen wir da kooperiert haben. Dafür hat es den Pulitzer-Preis gegeben, es hat dafür den Nannenpreis gegeben, den Fernsehpreis, den Radiopreis. Und es ist gelungen, das ist schon ungewöhnlich, mit hunderten Kollegen in aller Welt zusammenzuarbeiten, über ein Jahr lang. Und dennoch die Vertraulichkeit dieses Projektes zu bewahren. Als die Panama Papers veröffentlicht wurden, war die Reaktion von ganz vielen in Berlin 50% Respekt für die Recherche und 50% Respekt dafür, dass Hunderte von Journalisten die Klappe halten können und das über so einen langen Zeitraum. Und wir werden genau diese Form von Arbeit internationaler Kooperation auch fortsetzen.
Wenn die Panama Papers Ihr bislang größter Erfolg waren, gibt es dann auch sowas wie eine größte Niederlage?
Natürlich gibt es immer wieder Geschichten, die man sich anschaut und sagt, wieso haben wir das eigentlich nicht entdeckt? Warum sind wir da eigentlich nicht besser gewesen, wenn man sich im Nachhinein den Umfang des Dieselskandals anguckt? Ja. Dann finde ich, müssen wir Journalisten oder man kann auch sagen ich oder der Rechercheverbund schon die Frage stellen, wieso wir eigentlich eine amerikanische Umweltbehörde gebraucht haben, um festzustellen, dass weite Teile der deutschen Autoindustrie gar nicht so saubere Autos bauen, wie sie versprochen haben. Das sollte uns zu häufig nicht passieren, sondern unser Ehrgeiz sollte sein, solche Form von Fehlverhalten selbst, also durch eine journalistische Recherche aufzudecken, die dann wiederum alles andere Handeln nach sich zieht.
Großer Schwerpunkt Ihrer journalistischen Recherchearbeit ist auch das, was man den internationalen islamistischen Terrorismus nennt. Sie selbst waren, ich glaube, im vergangenen Jahr in Mosul. Mit welchen Eindrücken sind Sie zurückgekommen?
Ich bin zurückgekommen mit der Hoffnung, dass wir ein Jahr erleben werden, in dem der sogenannte Islamische Staat jedenfalls seine größte territoriale Ausdehnung, die er schon mal gehabt hat, dass das ein Ende findet. Mhm. Dass Mosul, die größte Stadt, die der IS beherrscht, mit früher mal fast 2 Millionen Einwohnern, irgendwann nicht mehr in seinen Händen sein wird. Dass auch Raqqa, diese Hauptstadt des Irrsinns, auf syrischem Boden zurückerobert werden wird. Aber ich bin auch zurückgekommen mit ganz vielen Fragezeichen, nämlich mit denen, was wird dann eigentlich, wenn der IS diese Stadt eines Tages nicht mehr regiert? Denn dann wird es politische Lösungen brauchen, um diesen Konflikt und den Aufstieg des IS dauerhaft bekämpfen und eingrenzen zu können. Ja. Und ich würde gerne sagen, dass ich den Eindruck habe, dass die irakische Regierung da auf gutem Weg sei, aber das ist sie tatsächlich nicht. Ich glaube, bei der Bekämpfung des Terrorismus gilt immer der kluge Satz von Ban Ki-moon, dass man mit einer Rakete einen Terroristen töten kann, aber nur mit guter Politik letztlich Terrorismus beseitigen kann. Also auch wenn der IS in seiner territorialen Ausdehnung beschränkt sein wird, glaube ich, liegt noch viel Arbeit und viel Mühe vor uns.
Sie haben den Irrsinn gerade angesprochen. Wie viel Irrsinn, auch wie viel Elend haben Sie als jemand, der ja auch nicht jeden Tag in einem Kriegsgebiet ist, gesehen?
Das Elend, das man sieht, ist erschütternd, wobei man es häufig gar nicht in der Stadt selbst sieht, sondern man sieht es auch in den umliegenden Flüchtlingslagern auf kurdischem Boden, weil ja richtige Massenfluchten eingesetzt hat. So wie man sagen muss, dass man an vielen Stellen im Irak Not und Elend und Binnenvertreibung sehen kann. Es ist jedenfalls, wenn Sie in dieser Region unterwegs sind, so, dass ich mich oft frage, warum sind es eigentlich alles in allem so wenige, die sich auf den Weg zu uns machen? Warum sind es eigentlich nicht noch viel mehr? Denn die Zustände in vielen dieser Länder sind wirklich himmelschreiend.
Wie arrangieren sich, um nochmal auf Mosul zu kommen, die Menschen dort, um perspektivisch für sich und auch für ihre Kinder überleben zu können?
Es sind ja drei Gruppen von Leuten, die Sie da erleben. Die einen, die schon wieder mit einer erkennbaren Erleichterung in den befreiten Gebieten Mossuls leben. Dann diejenigen, über die wir praktisch nichts wissen, weil sie noch auf Unterherrschaft des IS leben und leben müssen. Was man immer wieder sieht, hört, auch selbst beobachten kann, ist, dass selbst diejenigen, die versuchen, durch die Linien in die befreiten Gebiete zu fliehen, von IS unter Beschuss genommen werden. Das heißt, der IS verhindert an vielen Stellen die Flucht. Aber was ich beeindruckend fand, ist, dass man an vielen Stellen in Mossul schon hat sehen können, dass die Menschen versuchen, zu einem normalen Leben zurückzukehren. Jetzt darf man sich diese Stadt auch nicht so vorstellen wie Berlin 1945, sondern es ist ein Wechsel von Teilen der Stadt, wo man sieht, dass die Kämpfe sehr heftig gewesen sind und deshalb die Zerstörungen auch tatsächlich verheerend sind. Man ist dann aber gleichzeitig auch wieder in Teilen der Stadt unterwegs, die vom Krieg beinahe unberührt erscheinen. Da ist es für die Menschen natürlich sehr viel einfacher, schnell zu einem normalen Leben zurückzukehren.
Herr Maskolo, letzte Woche kam die Meldung, dass IS-Chef al-Baghdadi tot sei. Quelle war das russische Verteidigungsministerium. Wie bewerten Sie diese Meldung?
Als das, was sie bis heute auch noch ist, als eine unbestätigte Information. Deswegen würde ich, was das angeht, mit großer Vorsicht operieren. In der Geschichte der Verfolgung solcher Terroristen hat es eine Fülle von falschen Meldungen gegeben. Das ging mit dem Tod von Bin Laden, der so häufig gemeldet worden ist, bis er dann tatsächlich eintrat, los. Und auch bei Baghdadi ist das jetzt nicht die erste dieser Meldungen. Insgesamt muss man sagen, dass wenn Baghdadi besser noch gefangen als getötet würde, das ganz sicher eine gute Nachricht wäre, weil er ganz ähnlich wie Osama bin Laden das gewesen ist, zu einer Führungsfigur dieser Form des Terrorismus und des sogenannten Islamischen Staates geworden ist. Er ist jemand, der über eine große Autorität verfügt, Doktor der Theologie der Universität in Bagdad. Ich erinnere mich, dass bei einer der Reisen, die wir in den Irak unternommen haben, wir sehr viel Mühe aufgewandt haben und am Ende auch erfolgreich waren, an seine Schulzeugnisse zu kommen, an seine Dissertation, die er an der Universität geschrieben hat, an Jugendfotos von ihm, um dieser Figur Baghdadi, von der man bis dahin so relativ wenig wusste, eine Biografie zu geben.
Wie schwer ist es bei der Recherche, da objektive, glaubwürdige Quellen zu finden?
Es gibt ja immer wieder Situationen, es finden Razzien statt, bestimmte Gebiete werden befreit und dann findet man große Dokumentenbestände des IS, also Selbstzeugnisse dieser Organisation. Es ist aber vor allem deshalb auch so wichtig, weil es so wichtig ist, mit denjenigen zu reden, die im Herrschaftsgebiet des sogenannten Islamischen Staates gelebt haben, die die Herrschaft dieser terroristischen Organisation über sich haben ergehen lassen müssen, die sie haben erdulden müssen. Aus all dem, glaube ich, kann man dann doch ein ganz gutes Bild dessen zusammensetzen, was der IS ist, auch weil er, wie das so häufig bei Terroristen der Fall ist, sie ja ohne Ende plappern. Das heißt, die Selbstzeugnisse des IS sind ja zahllos inzwischen, ob in Videos oder in Dokumenten. Aus all dem wissen wir über diese Organisation an sich eigentlich doch eine ganze Menge.
Wenn Mossul fällt, hat sich das mit dem Islamischen Staat damit erledigt?
Also zunächst mal bleiben wir noch mal eine Sekunde bei dem Wenn. Ich kann mich erinnern, als ich damals aus Mossul zurückfuhr, hatte ich eine Einladung der irakischen Regierung, die sagten, ich möge mir doch bitte für den Silvesterabend nichts vornehmen, weil das sei der Moment, wo auch der Westen der Stadt befreit sein würde und dann könne man gemeinsam zum Jahreswechsel durch die Altstadt gehen und die Glocken der Kirchen, Mossul ist ja eine Stadt mit einer großen christlichen Tradition, die würden irgendwie läuten. Mhm. Jetzt haben wir es bald Juli und befreit ist sie irgendwie immer noch nicht. Wir werden hoffentlich, wenn man so will, bestimmte Etappensiege sehen. Und dazu würde ganz sicher gehören, dass der Islamische Staat, der sogenannte Islamische Staat, in seiner territorialen Ausdehnung irgendwann so nicht mehr existiert. Das ist diesen Staat des Irrsinns mit Mossul und einer Hauptstadt Raqqa, dass der nicht mehr existiert, sondern dass sie in den Untergrund gehen müssen, so wie viele andere terroristische Organisationen das auch getan haben.
Wie schätzen Sie die aktuelle Bedrohungslage für Deutschland ein?
Ich glaube, dass die ehrlichste Antwort ist, dass auf die meisten guten Fragen, die wir alle haben, es keine wirklich guten Antworten gibt.
Woran liegt das?
Weil wir so vieles einfach nicht wissen und weil so vieles so schwer einzuschätzen ist. Viele haben sich lange daran festhalten können, dass der islamistische Terrorismus fast überall in Europa zu sehen war. Deutschland aber ein Land war, wo man das lange das Gefühl hatte, irgendwie passiert es bei uns nicht. Wir haben großes Glück. Wir hatten einen Anschlag in 2011 am Frankfurter Flughafen. Das war dann eigentlich praktisch schon vergessen. Und dann passierte viele Jahre überall was, aber eigentlich nicht bei uns.
Von wem geht denn die größte Gefahr aktuell in Deutschland aus? Von der chronisch unterschätzten Salafisten-Szene?
Ich glaube, die größte Gefahr, die wir im Moment erleben, ist, dass der sogenannte Islamische Staat erkennbar schon vor Jahren seine Strategie geändert hat. Denjenigen, denen er vorher gesagt hat, kommt zu uns, kommt nach Syrien und in den Irak und kämpft für uns, für das Kalifat. Mhm. Den sagt er heute auf den gleichen Kanälen in seiner großen Internetpräsenz, bleibt wo ihr seid, fragt nicht, was ihr machen sollt, tut was immer ihr könnt, besorgt euch eine Axt, ein Messer, einen Lastwagen, ein Auto. Man kann im Grunde sagen, dass der sogenannte Islamische Staat aufgerüstet hat, indem er abgerüstet hat. Indem er sich gar nicht mehr an ganz komplizierten Plots versucht, sondern dass er danach schaut, dass diejenigen, die bereit sein könnten, die sich dieser mörderischen, todeswütigen Ideologie hingegeben oder verschrieben haben, dass er ihnen sagt, wartet nicht auf irgendein Kommando von uns, sondern schlagt zu, wo immer ihr es wollt.
Aber wie funktioniert das? Also wie können Sicherheitsbehörden jetzt in Deutschland mit einer Gefahr umgehen, die sich sozusagen minimalisiert hat, was Terroranschläge angeht?
Ja, das können sie im Grunde kaum. Es gibt unter Staatsschützern, wenn man so will, eine alte Faustregel, die heißt, was ich eingrenzen kann, das kann ich auch ganz gut bekämpfen. Was ich erkennen kann, damit kann ich umgehen. Wir haben es jetzt mit einer Form von Terrorismus zu tun, die ist im Grunde nur noch schwer zu erkennen und auszumachen. Wir wissen nicht, woher das nächste Mal die Gefahr kommen könnte. Von denjenigen, die zum IS ausreisen wollten, von denjenigen, die zurückkommen, von denjenigen, die sich vielleicht früher, weil es ein verfuschtes Leben gewesen ist, umgebracht hätten, aber jetzt darauf hoffen, auf einen großen Schlussakkord, dem sie dann auch noch eine vermeintlich große Bedeutung geben. Ja, sogar von psychisch gestörten Personen, das haben wir ja auch schon gesehen. Ja. Von Familienvätern, von Kindern, von jungen Mädchen. Es ist einfach insgesamt so epidemisch geworden. Es ist so schwer zu sagen, wer als nächstes sich diesem Todeskult anschließen könnte, dass es das für die Sicherheitsbehörden so ungeheuer schwer macht. Sie müssen im Grunde, und das ist in vielen Fällen unmöglich, in die Köpfe der Menschen schauen und müssten feststellen können, wer es nur Maul hält, wer hat sich dieser Ideologie verschrieben, aber ist nicht bereit zu töten. Das gelingt relativ häufig ganz gut, es zu erkennen. Aber ich glaube, dass wir gerade eine Zeit erleben, gerade auch in Großbritannien oder in Frankreich, wo wir sehen, dass dieses keine exakte Wissenschaft ist, dass Personen, von denen man vorher wusste, dass sie dieser Ideologie anhängen, aber man offensichtlich nicht gesehen hat, dass sie bereit sind, jetzt diesen letzten Schritt zu gehen. Und ich fürchte, so ähnlich wird es weitergehen noch für einige Zeit. Wir werden Erfolge sehen, da wo man Sicherheitsbehörden rechtzeitig sehen, wer zur Tat entschlossen ist. Aber genauso Fälle, in denen das nicht gelingen wird.
Wir beide, Herr Maskolo, gehören einem Berufsstand an, der unter dem Generalverdacht steht, zu tricksen und zu lügen. Wie gehen Sie für sich ganz persönlich als Journalist mit diesem Generalverdacht um?
Ich bin eigentlich fest entschlossen, die jetzige Diskussion, die wir führen, eher als Chance denn als Bedrohung zu sehen. Sie haben ja recht, es gibt Leute, die bezeichnen uns als Lügenpresse, die sind davon überzeugt, dass wir an einer akkuraten und fairen Berichterstattung überhaupt nicht interessiert seien. Mit denen ist wahrscheinlich Verständigung oder Dialog irgendwann sehr schwierig. Ich mag aber daran glauben, dass es einen größeren Anteil von Menschen da draußen gibt, die sagen, ich bin nur kritischer geworden. Ich glaube euch manches nicht mehr. Manches an der Kritik, mit der wir uns jetzt zu beschäftigen haben, ist in Wahrheit überfällig, weil wir schon mehr Fehler machen, als wir machen dürfen, weil ich glaube, dass wir uns einem wahnsinnigen Geschwindigkeitswettbewerb unterzogen haben, in dem wir teilweise verheerende Fehler machen. Aber wenn wir diejenigen sind, die den Unterschied machen zwischen dem, was da draußen an Fake News, Gerüchten, Lügen, politisch gesteuerten und instrumentalisierten Informationen ist, wenn wir Journalisten das sind, dann müssen wir, glaube ich, an mancher Stelle auch neu den Beweis antreten, dass wir nach höchsten moralischen Maßstäben und mit höchsten ethischen Standards unserem Beruf nachgehen.
Also eins haben Sie gerade benannt, Schnelligkeit vor Sorgfalt, sicher ein bedenkenswerter Punkt. Kommt dazu, dass möglicherweise zu Recht den Journalisten gerade in Deutschland eine zu große Nähe zu den Entscheidungsträgern zugesprochen wird?
Ob das in der Politik ist, in der Wirtschaft, in der Wissenschaft, im Sport, gilt, glaube ich, die alte Regel, dass man sich nicht zu sehr gemein machen sollte.
Heinz-Joachim Friedrichs.
Ich mochte auch immer den Satz von Rudolf Augstein, der sagte, dass der Journalist auf Dauer der Freund des Politikers nicht sein kann, obwohl er viele Politiker kannte, mit manchen auch befreundet war, aber sehr wohl gesehen hat, dass es da ein natürliches Spannungsverhältnis gibt und geben muss.
Sind wir zu schnell möglicherweise auch in unseren Urteilen, weil wir möglicherweise zu schnell eigene Vorurteile transportieren, Beispiel AfD?
Ich glaube, es gibt einen immer gleichen Dreiklang aus Wissen, Denken, Meinen und immer nur in der Reihenfolge. Und dass wir inzwischen in einer Welt leben, in der Dinge praktisch in dem Moment, wo sie passieren, ausgedeutet, beurteilt wird. Der Satz, ich weiß es nicht, ist in diesen Zeiten nach meiner Überzeugung geradezu eine Tugend. Ich bin auch davon überzeugt, dass das Publikum das akzeptiert, wenn man sagt, gib mir einen Moment Zeit. Ich muss selbst mal verstehen, was da passiert ist. Recherche ist ein Prozess, der sich nicht abkürzen lässt. Und deswegen dauert es möglicherweise einen Moment, bis man Dinge tatsächlich beurteilen und präsentieren kann. Die Beschleunigung insgesamt in der Welt ist ja eigentlich nichts Schlechtes. Wir profitieren an vielen Stellen davon. Die ständige Beschleunigung des Urteils aber gehört nicht dazu. Ich glaube, dass wir gut daran tun, da sehr viel mehr zurückzutreten, als wir das in der Vergangenheit getan haben und nicht ständig sofort mit nur halb ausrecherchierten und kaum durchdrungenen Sachverhalten an die Öffentlichkeit zu gehen.
Recherche ist etwas, was zeitaufwendig ist. Recherche ist auch etwas, was teuer ist. Dieser Rechercheverbund, den Sie leiten, WDR, NDR, Süddeutsche Zeitung, kann da das ein oder andere leisten. Viele Zeitungen können es nicht mehr. Ist das auch ein Stück weit die Krise des Journalismus, dass gar nicht mehr richtig recherchiert werden kann?
Wir haben ja bisher immer darüber geredet, dass die Zukunft unseres Berufs angeblich aus Amerika kommt und dann mit Verspätung bei uns ankommt. Deswegen finde ich es ganz interessant zu sehen, was da gerade passiert. Vielen Zeitungen, der Washington Post, der New York Times, denen geht es heute so gut wie nie und für viele andere gilt das auch. Und der Grund dafür ist Donald Trump, wenn man so will, in der Verkürzung, aber in der Langfassung, dass viele im Publikum erkennen, wie wichtig eigentlich ein kritischer, gut recherchierter Journalismus ist. Ich mag das Wort, um das gleich zu sagen, Investigation eigentlich nicht sonderlich. Dahinter verbirgt sich ja ganz oft einfach nur eine handwerklich saubere und etwas umfassendere Recherche. Investigativ ist vieles von dem, was wir machen, tatsächlich nicht. Aber man kann sehen, dass in den USA beispielsweise ganz gezielt für sorgfältige, umfassendere Recherchen bei Zeitungen und Fernsehsendern viel Personal eingestellt wird. Bei CNN, bei der Washington Post, bei der New York Times. Ich glaube, dass das Publikum diese Form von Journalismus honoriert.
War das einer der größeren Fehler von Trump, sich mit allen wichtigen Leuten in Amerika anzulegen, also mit der Justiz, mit dem FBI, mit CIA, auch mit den großen Zeitungen des Landes?
Also ich fühle mich, obwohl ich mal Amerika-Korrespondent war, absolut überfordert, die Psyche von Donald Trump, geschweige denn seine Beweggründe zu beschreiben. Ich bin allerdings an einem Punkt ziemlich sicher. Donald Trump bezeichnet ja die Presse inzwischen auch gerne als Feinde des amerikanischen Volkes. Das führt ja hier in Deutschland manchmal dazu, dass diejenigen, die uns Lügenpresse schimpfen, glauben, dass sie in Donald Trump ihren größten Verbündeten hätten. Ich glaube allerdings, dass er überhaupt gar keine politische, sondern eine rein narzisstische Agenda hat. Donald Trump ist ein Geschöpf der Medien. Es gäbe ihn überhaupt nicht ohne die Aufmerksamkeit der Medien. Und ich glaube, alles, was er zurückhaben will, ist, dass die Medien ihn wieder so behandeln wie früher. Ja. Dann wären sie für ihn auch wieder die allergrößten.
Wird er die 4 Jahre überstehen?
auch diese Frage kann man seriös nicht beantworten. Und da ich in meiner journalistischen Karriere schon so viel falsche Prognosen und Einschätzungen abgegeben habe, versuche ich da jetzt etwas vorsichtiger zu sein. Ich wäre ehrlich gesagt schon mal ganz froh, wenn es nur 4 Jahre Trump würden und am Ende irgendwie nicht 8. Wahr ist allerdings, dass ich es nicht für möglich gehalten hätte, wie schnell sich die politische Situation für Donald Trump so sehr verdüstert, wie wir es im Moment erleben. Aber ich sehe gleichzeitig auch, dass viele, die hier schon von Impeachment reden, also von einem Amtsenthebungsverfahren, da würde ich sagen, da wäre ich mal nicht so sicher. Das ist schon immer noch ein langer Weg dahin.
Pressefreiheit ist ein hohes Gut im Vergleich zu vielen anderen Ländern dieser Welt. Geht's uns da richtig gut?
Ja, wir führen hier und da Debatten, so wie vor 2 Jahren, als wir diese unsäglichen Landesverratsermittlungen erlebt haben gegen einen Block. Insgesamt ist im Vergleich zu praktisch allen anderen Ländern auf der Welt bei uns keine substanzielle Bedrohung der Pressefreiheit erkennbar. In vielen anderen Ländern ist es leider ganz anders. Ich finde, in der Türkei kann man es im Moment praktisch am allerdeutlichsten sehen. Bei der Rückabwicklung der Demokratie spielt die Rückabwicklung der Pressefreiheit eine ganz wesentliche Rolle. So wie man insgesamt sagen kann, dass wir ja inzwischen Haufen Staaten kennen, die eine halbwegs freie Wirtschaft haben, aber keine halbwegs freie Presse, weil das nach wie vor das interessanteste und am klarsten erkennbare Merkmal eines jeden autoritären Staates oder einer Diktatur ist. Es gibt keine freie Presse. Sie können sich möglicherweise einen Mercedes kaufen und Sie können auch ein Penthouse bewohnen, aber es gibt keine Pressefreiheit.
Wenn Sie die Türkei ansprechen, nicht nur Deniz Yücel, der Korrespondent der Welt, sitzt in einem türkischen Gefängnis. Fast 200 Kollegen insgesamt, türkische Journalistinnen und Journalisten. Haben Sie eine Idee, wie wir von uns aus denen am ehesten helfen können?
Wir helfen ihnen ja an vielen Stellen bereits, weil sehr viele von denen in der Türkei, die ihren Beruf nicht mehr ausüben können, inzwischen bei uns sind. Denjenigen, die im Gefängnis sitzen, muss man leider sagen, dass wir, glaube ich, auf kurze Sicht für sie nicht wahnsinnig viel werden tun können. Die Bundesregierung erlebt ja gerade, dass sie nicht einmal für diejenigen, die deutsche Staatsbürger sind, und das sind ja inzwischen 2, sehr viel tun kann. Ich glaube, dass wir nur darauf hoffen können, dass der Weg, den Recep Erdogan da eingeschlagen hat, einer ist, der dauerhaft nicht von Erfolg sein kann. Ich hoffe darauf, dass er dann nicht mehr von Erfolg sein wird, wenn die Wirtschaft des Landes Schaden nimmt, weil nur der Aufstieg der Wirtschaft Recep Erdogan überhaupt zu dieser Machtfülle verholfen hat, so glaube ich. Also hoffe ich, dass wir in der Türkei auf Sicht bessere Zeiten sehen werden wieder und sich dann auch die Gefängnistüren für unsere inhaftierten Kollegen öffnen. Aber ich fürchte, das wird noch einige Zeit dauern.
Wobei Hoffnung heißt letztlich ja natürlich auch nicht wissen. Ich habe Sie vorhin nach Trump gefragt und seiner Zukunft haben Sie gesagt, Sie haben sich, was Ihre Prognosen angehen, schon so oft geirrt in Ihrem journalistischen Leben. Wagen Sie trotzdem eine Prognose in Sachen Erdogan?
Nein.
Bedanke mich herzlich und schöne Grüße nach Tübingen.
Vielen Dank nach Stuttgart.
Eins gehört.